Deutschlandfunk. Der Tag.
Was diese Menschen in Kassel vor ein paar Tagen auf die Straße getrieben hat, das sind die rechtsextremen Anschläge, die Mord- und Bombendrohungen, die sich in Deutschland aktuell wieder häufen. Da ist der Mord am Politiker Walter Lübcke, da sind die Schüsse auf einen Mann aus Eritrea und die sogenannten Todeslisten rechtsextremistischer Gruppen, auf denen rund 25.000 Menschen stehen sollen. Darunter auch dieser linken Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern, Peter Ritter heißt er, der nicht zum ersten Mal auf einer solchen Liste auftaucht und so reagiert.
Das erschüttert mich auch nicht. Mich erschüttert eher der Umgang der Behörden mit diesem Thema, dass man verharmlost und relativiert. Wenn ich von Listen höre, wo Materialsammlungen von Menschen auftauchen, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Das ist aber bei den zuständigen Behörden leider nicht der Fall.
Was ist dran an diesem Vorwurf? Schützen diejenigen, die schützen sollen, potenzielle Opfer oder sich selbst? Und die EU mischt sich ins Wasser ein, schon wieder, weil es Deutschland nicht hinbekommt, den Dünger aus dem Grundwasser rauszuhalten. Da gibt's jetzt noch ein letztes Mal verbal auf die Finger, bevor es richtig teuer werden könnte. Wie schädlich ist das Ganze denn so für Menschen, Tiere, Pflanzen? Der Tag am 26. Juli 2019 mit Sarah Zerback. Sonnige und fast gar nicht verschwitzte Grüße an alle da draußen an ihren Wiedergabegeräten. Eine Welle von rechtem Terror in Deutschland. Die hat es das letzte Mal gegeben, als der NSU gemordet hat. Rassistisch motiviert. Dass es aber nach wie vor ein Potenzial für Rechtsterrorismus hier im Land gibt, dafür gab es in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder Hinweise der Behörden. Unter anderem eben auch die sogenannten Feindeslisten der rechtsextremen Szene, die zum Beispiel überschrieben sind mit »Wir kriegen euch alle«. Muss man auch erstmal sacken lassen. Wie gefährlich das Ganze ist, das kann ich jetzt mit Markus Pindur sortieren, unserem Sicherheitskorrespondenten hier im Deutschlandfunk. Hallo Markus.
Guten Tag Sarah.
Sag mal, was muss ich denn tun, mal ganz rein hypothetisch, damit mich die rechtsextreme Szene nun zur Feindin erklärt und ich dann auf seine Liste gesetzt werde?
Du könntest dich zum Beispiel für Flüchtlinge engagieren. Du könntest Mitglied in der Partei Die Linke oder bei den Grünen oder in der SPD, also irgendwo im linken Spektrum sein. Du könntest bei einem Duisburger Online-Händler eingekauft haben, der sich auf modische Accessoires der linken Szene spezialisiert hat. Denn dort haben dann rechtsextreme Hacker aus Brandenburg dann eingebrochen, einen Datendiebstahl ausgeführt und die Kundendatei mal eben geklaut und die dann auch zu einer Feindesliste erklärt.
Klingt also wirklich so, als würde man da schneller drauf landen, als einem lieb ist. Ein sehr breit gefächertes Spektrum. Wer steht denn so sonst noch auf diesen Listen drauf? Das ist ja von 25.000 Menschen ist ja die Rede.
Also da sind alle möglichen Leute drauf, teils einfach ganz normale Leute, die sich eben ein T-Shirt mit einem Peace-Zeichen oder sonst was gekauft haben. Teils sind da auch dann linke Aktivisten aus der linken Szene dabei, aber auch Künstler. Und auf anderen Listen, es gibt mehrere solcher Listen, auf anderen Listen wurden eben auch die Namen von Abgeordneten der Linken gefunden in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist also ein sehr buntes Spektrum von Leuten, die da draufsteht auf diesen Listen.
Und die Behörden, also das LKA zum Beispiel, hat ja viele davon darüber informiert, dass sie eben auf solchen Listen stehen, beziehungsweise was heißt viele, ich sag mal einige, aber so viel Glück haben dann nicht alle, oder?
Die eine Liste, die ich eben benannt habe, mit den 24.522 Namen, die ist mittlerweile öffentlich gemacht. Die kann man einsehen. Aber das hat auch ziemlich lange gedauert. Und der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern hat da nicht eine nicht ganz rühmliche Rolle dabei gespielt. Die Gefahr für die Leute auf dieser Liste, die wurde als abstrakt eingeschätzt. Was immer das heißt vom BKA. Abstrakt heißt also eine sehr niedrige Gefährdung. Aber wie wir gesehen haben, kann das ja ganz schnell auch in anderes umschlagen. Das weiß man also nicht genau, wie das damit bleibt. Und dann gibt es noch eine weitere Liste. Das sind ungefähr 500 Seiten, die man in Aktenordnern gefunden hat bei einem Rostocker Anwalt. Und der hatte 29 Personen mit ihren Daten dort unter Beobachtung. Und das ist schon ziemlich genau, was der dort gemacht hat. Da wurden also Vermerke angelegt zu diesen Personen, Persönlichkeitsmerkmale, Adressänderungen, alles Mögliche wurde dort vermerkt. Dieser Rostocker Anwalt ist Mitglied der Gruppe Nordkreuz, eine rechtsextremistische Gruppe, die ungefähr 30 Leute, genau weiß man es nicht, umfasst. Und diese Liste, die gibt dann doch wirklich Anlass zur Sorge.
Wie bewerten denn die Behörden die Gefahr für die Menschen auf den Listen? Sagen die das öffentlich?
Also auf jeden Fall bewerten sie sie so, dass das Landeskriminalamt in Mecklenburg-Vorpommern die 29 Leute, die auf der Liste dieses Rostocker Anwalts stehen, alle informiert hat darüber, dass sie auf dieser Liste stehen. Was im Einzelnen mit diesen Menschen gemacht wird, wie die unterwiesen werden, ob sie besonders geschützt werden müssen, das ist bislang noch nicht klar.
Und dann gibt es aber Menschen wie zum Beispiel ja auch den Publizisten Sascha Lobo, der steht selbst auf einer solchen Liste und der hat jetzt kürzlich gesagt, dass er eben nicht von den Behörden, sondern über Umwege davon erfahren hat. Warum gibt es da keine Pflicht zur Information oder ja auch keine bundesweite Koordination, wie es scheint?
Also eine Pflicht zur Koordination, die gibt es natürlich schon. Ob das immer so im Einzelfall funktioniert, ist die Frage. Das BKA leitet die Sachen immer dann an die Landeskriminalämter weiter. Das ist deren Sache dann, die Leute zu informieren und in Kenntnis zu setzen, dass sie zum Beispiel auf einer solchen Liste stehen. Die Landeskriminalämter müssen das leisten. Und dass das mal so geht, ist in der Tat eine Sache, die beunruhigt. Und man muss sich auch fragen, warum der mecklenburg-vorpommersche Innenminister Lorenz Kaffier 2 Jahre gebraucht hat, um das tatsächlich zu veröffentlichen.
Ja, und den O-Ton habe ich von ihm noch im Ohr. Der wollte ja noch nicht mal von rechtsextremen Todeslisten sprechen, ne?
Es war unklar, was diese Listen eigentlich bezwecken wollen, aber mit dem sich verdichtenden rechtsextremistischen Milieu muss man einfach mit allem rechnen. Und die Gefahrenlage hat sich, und das hat spätestens der Mord an Walter Lübcke gezeigt, einfach geändert. Und da muss man tatsächlich anders mit umgehen. Und ein Innenminister soll zwar nicht in Alarmismus verfallen, aber er soll ganz klar auch Gefahren erkennen und auch schon im Vorfeld entdecken. Und da ist Herr Kaffier wirklich weit hinten.
Ja, und Walter Lübcke, wo du ihn ansprichst, der stand ja gleich auf mehreren solcher Listen, unter anderem eben auch auf der von der Gruppe Nordkreuz. Und da wurde ja mutmaßlich sogar eine Adresse, die eigentlich eben nur die Polizei kennen konnte, ja, veröffentlicht. Die ist im Netz gelandet. Kann oder will die Polizei so sensible Daten nicht schützen?
Also, dass sie es will, das steht, glaube ich, außer Frage. Natürlich will sie das. Man muss allerdings sagen, in dieser Gruppe Nordkreuz gibt es zum Beispiel ehemalige Polizisten, aber auch Angehörige und ehemalige Angehörige von Spezialeinheiten von Polizei und Bundeswehr. Und die meisten von ihnen haben so oder so und können das mit genügend krimineller Energie ausgestattet. Natürlich auch an Daten herankommen über alte Kollegennetzwerke. Oder auch tatsächlich aus ihrem Dienst, in dem sie sich dann noch befinden. Also das kann man nicht ausschließen, dass so etwas passiert. Und wenn das passiert, muss das natürlich sofort geahndet werden.
Aber gerade in so einem Zusammenhang kommt natürlich dann auch immer der Vorwurf. Und das ist ja so ganz diffus und bestimmt auch schwer nachzuweisen, dass es eben Neonazis unter denen gibt, die die Gesellschaft eigentlich vor Neonazis unter anderem natürlich schützen sollen. Also in Polizei und Bundeswehr. Wie groß ist denn das Problem?
Also ich würde das nicht übertreiben. Ein Problem bei der Polizei ist natürlich ein besonders sensibles Problem. Mhm. Aber es ist nicht so, dass unsere gesamten Polizeien vom Rechtsextremismus unterwandert wären. Da gibt es durchaus auch Netzwerke, wie sich ja auch in Hessen gezeigt hat. Das sind kleine Netzwerke, wie die miteinander dann wiederum kooperieren und ob die tatsächlich auch voneinander dann im Einzelfall immer wissen. Das kann man so genau nicht sehen, weil diese rechtsextremen Netzwerke nämlich wenig hierarchisch und sehr informell sind. Das ist anders als der Linksterrorismus in den 70er Jahren, der aus sehr festen Zellen, die auch ideologisch sehr geschlossen waren, bestand und sehr hierarchisch organisiert waren. Das ist im rechtsextremen Spektrum ganz, ganz anders. Und man muss einfach auch sagen, natürlich ist die Sensibilität dort auch gestiegen in den letzten Jahren, weil eben auch der Verfassungsschutz eruiert hat, dass die Gewaltbereitschaft im rechtsextremen Milieu gestiegen ist.
Genau, du sagst es. Also ich meine, das ist natürlich schwierig, wenn nicht klar ist, ob es tatsächlich da eine bundesweite Vernetzung zum Beispiel gibt. Da gab es ja diese TAZ-Recherchen im letzten Jahr, ne? Hannibal und die Schattenarmee, ein angeblich bundesweites Untergrundnetzwerk. Und die, das hast du ja auch angesprochen, sich dann vor allem ja auch digital irgendwo vernetzen. Das macht es so schwierig, ja, oder?
Das ist in der Tat schwierig, aber nicht unmöglich. Mhm. Und man ist ja auch den Polizisten in Nordhessen, die da miteinander über eine Chatgruppe kommuniziert haben und dann rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben, denen ist man ja auch über die Chatgruppe dann tatsächlich
auf die Spur gekommen.
Mhm. Und das geht schon. Wie gesagt, das ist aufwendig, ist ein neuer Raum, der immer wieder neu beobachtet werden muss. Das geht aber schon, man kann das schon, man muss da nur Ressourcen reinstecken.
Also die Gesetze sind da und dann kommt es jetzt eher so auf die Umsetzung sozusagen an?
Ja, vieles ist einfach jetzt schon möglich und es wird einen neuen Gesetzesentwurf geben, auch zu dem, was Verfassungsschutz und Ermittlungsbehörden tun dürfen.
Das will der Innenminister novellieren, ne? Mhm.
Genau, das soll novelliert werden. Das wird wahrscheinlich dann auch nochmal für eine breite Debatte sorgen, aber Sache ist auch, dass man da ran muss und tatsächlich sowas wie Online-Durchsuchungen dann auch einfacher machen muss für die Behörden.
Vielleicht nochmal so eine finale Einschätzung, Markus. Was glaubst du, sind die Menschen, die da jetzt so im Fokus sind, sind die von Behörden und Politik ausreichend geschützt?
Ich kann mir vorstellen, dass nach der zögerlichen Art und Weise, wie zum Beispiel das Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern darauf reagiert hat, dass diese Leute sehr beunruhigt sind und ich finde auch zu Recht. Und die sollten auch ganz klare Fragen stellen und sich an ihre Behörden, ihre zuständigen Behörden wenden und von denen auch erwarten, im Zweifelsfall auch geschützt zu werden und auch Ratschläge zu bekommen, wie sie sich denn jetzt verhalten müssen.
Okay, klingt so ein bisschen nach einer sehr diplomatischen Antwort, auf jeden Fall nicht nach einer kompletten Entwarnung. Also die müssen da schon selber aktiv werden, wäre jetzt also deine Einschätzung. Ne?
Wenn die Sicherheitsbehörden konkrete Hinweise haben, dann müssen die natürlich aktiv werden. Mhm. Aber Tatsache ist es auch, wer erstmal erfährt, dass er auf so einer Liste ist, und das ist ja erstmal das Wichtigste, dass ich das erstmal weiß, der muss sich dann natürlich sofort auch schnellstens darum kümmern und sagen, wie kann ich mich schützen, was muss ich tun? Und da sind wiederum dann auch die Behörden gefragt.
Na, schon genug getrunken heute? So 3 bis 4 Liter Wasser am Tag sollten es bei der Hitze ja schon sein. Und wenn es nach der Bundesumweltministerin geht, dann ist auch klar, wo das herkommen soll.
Mit einem 5-Punkte-Plan will Svenja Schulze, Bundesumweltministerin von der SPD, für weniger Plastikmüll und mehr Recycling sorgen. Eine Idee? Wasser aus der Leitung statt aus der Flasche. Unser Trinkwasser aus dem Wasserhahn ist ein gesundes, preiswertes und völlig verpackungsfreies Lebensmittel, heißt es in dem Papier. Wasserflaschen für den heimischen Verzehr zu kaufen, ist in Deutschland in der Regel unnötig.
Da hat sie also ordentlich die Werbetrommel gerührt für Leitungswasser und sich, klar, mit den Getränkeherstellern des Landes angelegt. Nur dann wäre es natürlich auch schön, wenn die Bundesregierung es hinkriegen würde, das Wasser auch sauber zu halten. Ist aktuell ein Problem. Es ist zu viel Nitrat im deutschen Grundwasser. Und auch weil Trinkwasser in Deutschland größtenteils aus dem Grundwasser kommt, gibt's Ärger aus Brüssel und viele Fragen. Gut, dass Jule Reimer jetzt bei mir ist, Kollegin aus der Redaktion Umwelt und Verbraucher. Jule, trinken wir erstmal ein schönes Glas Leitungswasser zusammen oder lieber nicht?
Doch. Also Leitungswasser ist auf jeden Fall gut. Es gibt auch Untersuchungen, dass eben diverse Mineralwässer eigentlich zum Teil belasteter sind als eben das, was aus der Leitung kommt. Nein, das Trinkwasser ist bei uns im Prinzip sicher. Es enthält Nitrat, da gibt es oder in vielen Fällen Nitrat, aber es gibt einen Grenzwert bis 50 Milligramm pro Liter. Das gilt als unbedenklich und de facto wird das in Deutschland, sagen zumindest die Wasserwerke, in 0,2% der Fälle überschritten.
Okay, und wenn das einmal drin ist, kann das denn dann irgendwie rausgefiltert werden oder wie läuft das?
Es gibt mehrere Wege. Also erstmal können Gewässer selber Nitrate in Grenzen, also das ist endlich, auf natürlichem Wege abbauen. Und das nimmt auch irgendwann ab, wenn man zu viel Nitrat im Grunde genommen im Wasser hat. Dann hat man die Möglichkeit, man kann natürlich an die Quelle gehen. Man kann versuchen mit den Landwirten, das ist ja im Augenblick genau das Thema, Einträge über die Gülle, dass die Wasserwerke mit denen kooperieren und sagen, hier kriegt für uns eine Entschädigung, wenn er mit gewässerschonenden Methoden arbeitet. Es lässt sich natürlich auch bei der Wasseraufbereitung im Werk herausholen. Das ist aber schon mal, muss man vorausschicken, auf jeden Fall deutlicher als wenn man deutlich teurer, als wenn man mit der Landwirtschaft kooperiert. operiert. Und man kann auch Wasser verschneiden, also sauberes Wasser, Grundwasser nehmen. Zum Beispiel wird das in Köln gemacht. Da wird Uferfiltrat, was dann tendenziell mehr Nitrat enthält. Das wird dann eben mit irgendeinem sauberem, Eifelwasser oder was auch immer verschnitten. Man kann neue Brunnen bohren und die eben als Ausgleis fürs Verschneiden nehmen. Oder man kann auch ein Wassergewinnungsgebiet am schlimmsten Fall aufgeben und neues suchen.
Okay, aber unterm Strich bleibt ja im Grundwasser in Deutschland ist insgesamt zu viel Nitrat. Wie viel denn so? Von welchen Größenordnungen sprechen wir da so?
Es kommt ein bisschen drauf an, wo du hinguckst. Also erstmal vorab, Nitrat ist natürlicherweise im Boden enthalten. Das heißt, wir werden das auch immer in irgendwelchen Gewässern finden und Salate und Gemüse oder so, die enthalten ja auch Nitrat, ne? Aber wir haben teilweise Belastungen um das Doppelte in Deutschland in bestimmten Regionen, zum Beispiel in Nordwest-Niedersachsen, im Emsland, Kloppenburg und Vechta, Nordrhein-Westfalen, am Niederrhein. Wir haben in Bayern, in Südostbayern, im Westen an der Grenze zu Baden-Württemberg auch bestimmte Hotspots und man kann da eigentlich immer eine ganz klare Verbindung zur Tierhaltung sehen. Wenn ich eine Region habe, Emsland da die Ecke, ne, Kloppenburg, mit ganz viel Geflügel, mit ganz viel Schweinehaltung, da sind auf jeden Fall, sind die Karten richtiggehend rot gefärbt und man sieht auch, dass die Belastung, also nach einem gewissen Absenken, dass die Belastung in den letzten 10 Jahren wieder zugenommen hat, zu einem Zeitpunkt, wo eben die deutsche Landwirtschaft auch gefördert durch die Bundesregierung den Ehrgeiz entwickelt hat, also polemisch gesagt, China müsse jetzt auch mit deutschem Geflügel und Schweinefleisch versorgt werden. Also eine Exportorientierung ganz stark angekurbelt wurde.
Okay, also tatsächlich kommt das nur durchs Düngen oder wie landet Nitrat da?
Naja, ich habe halt Tierhaltung und die Gülle muss ich irgendwie entsorgen, die Fäkalien aus der Tierhaltung. Und dann kann ich das ausbringen auf die Felder und ich darf aber nur eine bestimmte Menge aufs Feld ausbringen. Und dann muss ich gucken, wohin mit der Gülle. Wenn ich die wegtransportiere, ist das teuer. Da gibt's unterschiedliche Zahlen, aber es ist bestimmt wahrscheinlich 3, 4, 5, 6 Mal so teuer, als wie wenn ich die in der Umgebung, das ist ja alles Wasser, ne, das ist schwer, aufs Feld kippe. Und wenn ich zu viel aufs Feld kippe, dann wird das, ein Teil wird dann von den Pflanzen aufgenommen, aber der Rest wird ausgewaschen, landet dann irgendwie im Grundwasser.
Okay, da sagt der ein oder andere Landwirt natürlich, und ich habe heute Morgen einen CSU-Mann bei uns hier in den Informationen am Morgen gehört, die sagen dann, wir haben doch schon eine wahnsinnig strenge Düngeverordnung. Reicht die nicht?
Nee, eben nicht. Also erstens mal hatten wir ganz lang gar keine strenge Düngeverordnung. Das zweite war, dass, und das ist auch ein Problem, nachdem die nachgebessert wurde, es sehr viele Ausnahmen gibt und sehr viele oder viel zu wenige Kontrollen. Das ist ein Grundproblem und es ist nun mal ein großer Kostenfaktor für die Tierhalter, je nachdem, wo sie ihre Gülle hin transportieren müssen. Mhm. Und wenn da nicht gut hingeguckt wird.
Ja, das ist natürlich schlecht. Kann man sich jetzt an zwei Fingern abzählen sozusagen. Jetzt gibt's ja Pläne, die sollen auch der EU-Kommission vorgelegt werden. Da steht unter anderem ja drin, einfach weniger zu düngen. Von 20% ist da die Rede. Reicht das dann, was da vorgelegt wird oder müsste es im Prinzip noch darüber hinausgehen?
Also Kritiker sagen, es reicht nicht, die Art und Weise, wie das vorgelegt worden ist, sondern im Grunde genommen, und da sind wir wahrscheinlich auch wieder bei den Kontrollen, ist es nicht ganz klar, ob da nicht doch in andere Gebiete ausgewichen wird, die jetzt im Augenblick noch nicht so belastet sind. Und wie gesagt, ein ganz wesentliches Problem ist die Kontrolle.
Da sagen ja viele Landwirte dann, wir können einfach anders unsere Pflanzen gar nicht versorgen. Ist das so oder gibt es da Alternativen?
Naja, wenn es überdüngt ist, dann heißt das ja, dass die Pflanze eigentlich schon zu viel hat.
Ach so, rum wird ein Schuh draus, okay.
Und sagen wir mal so, vielleicht steht da auch Wort gegen Wort, aber die Wasserwerker sagen eindeutig, dass es möglich ist, bedarfsgerecht, also den Bedürfnissen der Pflanze gerecht zu düngen, ohne dabei zu überdüngen und die Gewässer, diese Grenzwerte zu überschreiten, die Gewässer zu belasten.
Mhm. Dann sag doch vielleicht nochmal ganz zum Schluss, was genau macht denn Nitrat eigentlich? Also was richtet es für Schäden an im Mensch, Tier, bei Pflanzen?
Aus Nitrat können eben über mehrere Umwandlungsschritte, über Nitrite und so, Stoffe entstehen, die sich im Tierversuch als krebserregend erwiesen haben. Das sagt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und es empfiehlt eben generell die Aufnahme von Nitrat oder Nitriten über die Lebensmittel zu reduzieren. Und Wasser ist ja ein ganz wichtiges Lebensmittel. Also von daher kann man sich eigentlich nur wundern, dass da nicht alle viel stärker an einem Strang ziehen.
Du siehst mich auch nur mit dem Kopf schütteln. Danke, Jule. Und jetzt, da sieht man mich nur noch, wie ich das Funkhaus verlasse und hoffe, nicht auf dem Fahrradsattel festzukleben. Schönes Wochenende. Gerne nutzen, um noch eine Mail zu schreiben mit Lob, Kritik, Feedback aller Art an dertag@deutschlandfunk.de. Danke und tschüss.